Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal, ich fühle mich hier in Karlsruhe sehr wohl. Man hat mir das Thema gestellt, ich heiße nämlich Pater Karl, für die den Witz nicht verstehen. Ja. Man hat mir das Thema gestellt, wo Goethe seinen Dr. Faust wissbegierig danach fragen lässt, was die Welt im Innersten zusammenhält. Heute freilich ist die Wissensgier der bloßen Lebensgier gewichen. Wir leben sicher nicht in einer Zeit, wo man sich Fragen nach dem Letzten, dem Ganzen, dem Wesentlichen, dem Innersten hingibt. 2008 hat es Papst Benedikt XVI. In seiner ungehaltenen Rede auf der römischen Universität Sapienza, die er nur schriftlich geben konnte, weil es vorher zu Protesten gekommen war, beklagt, dass der Eros des philosophischen Fragens nach dem Ganzen so gut wie gestorben ist. Unserem heutigen Denken fehlt die Lust, das Ganze der Wahrheit einzuholen und erfassen zu wollen. Stattdessen gibt man sich mit pragmatischer Lebensbewältigung und partikulärem Spartenwissen zufrieden. Schon 1997 hatte Papst Johannes Paul II. In seiner Enzyklika Fides et Ratio, die wohl maßgeblich von Josef Ratzinger inspiriert worden war, festgestellt, dass es heute bald nur mehr Fachleute gibt und keine Philosophen. Das sokratische Suchen nach der letzten Wahrheit, also dieser faustische Eros des »Zwar weiß ich viel, doch möchte ich alles wissen«, wurde durch eine ebenso eifrige wie dumpfe Pragmatik der Wissenschaftsbeflissenheit abgelöst. Papst Benedikt XVI. In seiner programmatischen Rede für die Sapienz am 17. Jänner 2008 wörtlich: Die Gefahr der westlichen Welt ist es heute, dass der Mensch gerade angesichts der Größe seines Wissens und Könnens vor der Wahrheitsfrage kapituliert. Und das bedeutet zugleich, dass die Vernunft sich dann letztlich dem Druck der Interessen und der Frage der Nützlichkeit beugt, diese als letztes Kriterium anerkennen muss. Das Thema, das mir für diesen Eröffnungsvortrag gegeben wurde, versetzt uns freilich in eine andere Situation. Denn die Frage Goethes nach dem, was die Welt im Innersten zusammenhält, diese Frage stammt ja aus einer Epoche, wo die Suche nach dem Großen, dem Ganzen, dem Letzten, wie selten zuvor in der Menschheitsgeschichte die Geister bewegt hat. Das beginnende 19. Jahrhundert war die Zeit einer Bildungs- und Wissenseuphorie, wie sie die Menschheitsgeschichte nie zuvor gesehen hatte. Freilich auch erkauft durch eine beginnende Verabschiedung von der Metaphysik. In unmittelbarer Folge der Aufklärung meinte man, dass Letzte und Wahre nur im Zweifel am Glauben, ja sogar in der Ablehnung der Religion finden zu müssen. Voltaire hatte ja wenige Jahrzehnte vor Goethes Faust die Devise ausgegeben, Écrasez la femme, rottet sie aus, diese infame Kirche, rottet diesen bevormundenden Offenbarungsglauben und den doktrinären Wahrheitsanspruch der Religion aus. Das Denken wollte sich von der Religion emanzipieren und man verwendete damals im Deutschen dafür ein Wort, das unserem Vokabular heute mittlerweile abhanden gekommen ist. Man wollte nämlich freisinnig sein. Freisinnig. Darin steckte freilich ein gewisser Idealismus. Man wollte eben in seinem Sinnen ganz frei sein, um das Große und Ganze zu entdecken, das hinter Kosmos, Geschichte, Leben und Menschenseele steht. Heute sagen wir statt freisinnig liberal. Liber heißt lateinisch frei. Und liberal steht heute meistens nur für das recht unphilosophische, frei sein wollen von Idealen und Normen. Und vor allem frei sein von gültigen Antworten auf das Letzte des Lebens. Auf diese Weise ist aus dem Freisinn, der ursprünglich eine Wahrheitssuche sein wollte, regelrechter Unsinn geworden, der sich in einer billigen, hedonistischen Weltsicht beheimatet und mit dem Atem und dem der Atem auf das Große und Ganze fehlt. Wo der menschliche Geist aber nicht auf das Innerste und Unbedingte der Wirklichkeit hinatmet, da besteht die Gefahr, in einer sehr banalen Innerweltlichkeit zu ersticken. Ich erlebe es als Priester dramatisch, dass viele Menschen trotz des immer noch herrschenden Wohlstandes innerlich frustriert und leer sind. Die Zahl der psychischen Erkrankungen steigt, wohl auch deshalb so eklatant, weil uns der Ausgriff auf Transzendenz, auf das Letzte fehlt. Wir haben den Gedanken an Gott, an Himmel und Ewigkeit aus unseren Herzen getilgt und deshalb fehlt uns auch Sinn und Ziel und Zukunft. Unsere Wohlstandswelt ist in Wirklichkeit ein großer Betonsarg, in dem wir uns noch so angenehm einrichten können. Solange der Blick auf den Himmel nicht wieder frei ist, solange wir nicht den Deckel wegstemmen, durch den uns die materialistische Zeitgeistmentalität regelrecht eingesargt hat, werden wir unerfüllt, unglücklich, frustriert und depressiv bleiben. Deutschland steht im Vorfeld des Papstbesuches. Und man wird als Österreicher, ich glaube, Sie sagen manchmal Ösi zu uns, nun, wir haben auch unsere Kosenamen für Sie, man wird als Österreicher das Gefühl nicht los, dass viele nicht die historische Dimension dessen erkannt haben, dass 2005 ein deutscher Intellektueller, ein Professor aus dem Land der Denker und Dichter in das universale Petrusamt gewählt worden ist. Mit seinem weißen Haarschopf, von dem der mittlerweile zum katholischen Bekenner mutierte Matthias Matusek geschrieben hat, dass er den Papst wie einen Einstein der Theologie aussehen lässt, ist Josef Ratzinger angetreten, um unermüdlich dazu einzuladen, doch wieder die Fragen nach dem Letzten und Wesentlichen zuzulassen. Ist das nicht geradezu ein Witz der Geschichte, dass heutzutage es der Papst ist, der antreten muss, um die Dogmatisten des Liberalismus, des Pragmatismus und des Materialismus zu ermahnen, dass sie doch das innerste Heiligtum ihres Menschseins aktivieren und verwenden. Das ist nämlich die Kraft des Denkens, die Kraft des Fragens nach dem Letzten. Seit der Aufklärung, also seit 200 Jahren, hat man im Namen der Vernunft gegen die Kirche gekämpft. Und heute muss der Papst kommen und wie etwa in der Regensburger Rede für die Verwendung der Vernunft plädieren, weil ein Denken... Weil ein Denken, dem die metaphysische Dimension abhanden gekommen ist, alles andere ist als vernünftig. Doch lassen wir nun endlich den Dr. Faustus sprechen, der den Titel für diesen Vortrag liefert. Seine Worte sind mit Recht berühmt, weil sie das postaufgeklärte Streben, den philosophischen Eros, also dieses begeisterte Fragen nach dem Letzten, auf den Punkt bringen. Dr. Faustus sagt: Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar und ziehe schon an die 10 Jahr herauf und herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum. Und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Zwar bin ich gescheiter als alle, die laffen, Doktoren, Magister, schreiben und pfaffen. Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Dafür ist mir auch die Freud entrissen. Bilde mir nicht ein, was rechts zu wissen. Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren, die Menschen zu bessern und zu bekehren. Auch habe ich weder Gut noch Geld, noch Ehr und Herrlichkeit der Welt. Es möcht kein Hund so länger leben. Drum habe ich mich der Magie ergeben. Ob mir durch Geisteskraft und Mund nicht manch Geheimnis würde kund, dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß. Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schau alle Wirkenskraft und Samen, und tu nicht mehr in Worten kramen. Soweit Goethe. Irgendwie sind seine Worte ja prophetisch für unsere Zeit, die Jürgen Habermas treffend als postsäkular charakterisiert hat. Schon im 5. Jahrhundert hat der heilige Augustinus eine Grundbefindlichkeit des menschlichen Geistes mit den berühmten Worten beschrieben, Inquietum cor nostrum, donne requiescat in te. Unruhig ist unser Herz, bis es in dir ruht, also in Gott. Unsere Geistigkeit ist nicht nur eine wunderbare Weise, die Schönheit dieser Welt wahrzunehmen, also etwas, das uns über alle anderen Geschöpfe emporhebt, sondern unsere Geistigkeit verdammt uns auch dazu, die reale Wirklichkeit dieser Welt wahrzunehmen und darin auch die reale Tatsache, dass uns nichts Irdisches letztlich ganz und gar erfüllen kann. Unsere Seele ist eine Art inneres Vakuum. Wir sind innerlich erfüllt mit Unerfülltheit. Und sobald der Mensch sich dieser Wirklichkeit stellt und sobald er beginnt nachzudenken, sobald also die Kraft des Denkens aktiviert, wird er eingestehen müssen, dass seine Conditio Humana nicht nur in einer faktischen Unerfülltheit, sondern in einer absoluten Unerfüllbarkeit besteht. Wir haben Glück und Erfüllung immer nur innerhalb der Koordinaten von Raum und Zeit. Und sie sind damit unweigerlich vergänglich. Meinen Jugendlichen, es wurde ja erwähnt, dass ich neben meiner Aufgabe als Rektor der Hochschule und Dogmatikprofessor auch Gott sei Dank Jugendseelsorger sein darf. Meinen Jugendlichen versuche ich das immer so beizubringen, diese kategoriale Vergänglichkeit, um mit Rana zu sprechen. Nicht? Ich esse sehr gerne, dann bist du zum Essen eingeladen, wie gestern hier ganz in der Nähe. Und du bekommst also Kotelett vorgesetzt und du isst und du freust dich. Und dann bist du so satt, dass du glaubst, du kannst nie wieder etwas essen. Und dann geschieht am nächsten Tag das große Wunder, es geht wieder. Man hat wieder Hunger. Also es gibt die Begrenztheit und Vergänglichkeit des Lebensglückes. Es gibt diese Begrenztheit auch durch Krankheit, durch unvermeidliches Leiden. Und vor allem gibt es die absolute Lebensgrenze des Todes. Die Lebenssinnlösungen, die uns heute unter dem Motto angeboten werden, wir leben, um zu leben, oder auch östlich religiös verbrämt, der Weg ist das Ziel, das sind keine Lösungen. Das sind bestenfalls Vertröstungen, pseudophilosophische Beruhigungstabletten, die uns über die existenzielle Depression angesichts der Unerfüllbarkeit und letzten Sinnlosigkeit unseres Lebens hinwegschwindeln sollen. Es nützt alles nichts. Wir brauchen eine Antwort auf das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also das, was unser Leben im Letzten sinnvoll und rund und damit im Hier und Jetzt wertvoll und lebenswert macht. Und diese Antwort hat Gott uns im christlichen Glauben gegeben. Die Kirche gibt die Antworten, die auf das Ganze gehen. Der Name katholisch, er taucht das erste Mal beim Märtyrerbischof und Apostelschüler Ignatius von Antiochien, er stirbt 110, als Bezeichnung für die Kirche, Ekklesia, auf. Dieser Name katholisch meint nicht nur die geografische Ausbreitung der Kirche, wörtlich heißt es ja gemäß dem Ganzen, sondern er meint auch die Qualität des Glaubens, kataholon. Also der Glaube, der gemäß dem Ganzen ist, der das Ganze der Wahrheit von Welt und Gott beinhaltet. Im Mittelalter hat man Christus daher immer dargestellt, wie er in der Mandorla thront, also jenem mandelförmigen Oval, das Symbol für das Ganze des Kosmos ist. Die faustische Frage nach dem, was die Welt im Innersten zusammenhält, trägt für uns die Antwort, die Offenbarung göttlicher Liebe in Jesus Christus. Aber Herrje, das Christentum und die Kirche, oder ich erlaube mir hier mal ökumenisch von Kirchen im Plural zu sprechen, geben derzeit zumindest bei uns in Europa ein groteskes Bild. Ich meine nicht die Skandale, die natürlich abscheulich sind, wo aber die Menschen doch sehr wohl erkennen, dass das nicht zur Programmatik des Christentums gehört und dem Wesen der Kirche auch zutiefst widerspricht. Im Vorjahr 2010, nach dem Hochkochen der Missbrauchsskandale auch bei uns in Österreich, waren bei uns in Heiligenkreuz etwa mehr Menschen als in der Osternacht als je zuvor. Osternacht ist immer brechend voll. Die Leute stürmen in den letzten Jahren ja unsere Liturgien. Es waren aber eindeutig noch mehr. In diese Liturgie der Osternacht kommt schon seit vielen Jahren ein bekannter österreichischer Galerist jüdischen Ursprungs, der sich selbst als Atheist bezeichnet und doch ein wahrer Freund unseres Klosters ist. Überrascht sagte der im Vorjahr zu unserem damaligen noch Abt Gregor: Nach all dem Negativen, das jetzt in den Medien war, hatte ich erwartet, dass die Kirche leer sein wird. Aber es waren doch mehr Menschen als zuvor. Wie kommt das? Die spontane Antwort von Abt Gregor: Ja, haben Sie denn wirklich gedacht, dass die Gläubigen so dumm sind und wegen uns Pfaffen in die Kirche kommen? Die kommen doch wegen dem lieben Gott. Wir haben aber ein eigentliches Problem, das ganz woanders liegt. Ich meine, es im innerkirchlichen Verlust des Wesentlichen zu finden. Angelus Silesius formuliert in seinem cherubinischen Wandersmann: Mensch werde wesentlich, denn wenn die Welt vergeht, so fällt der Anschein fort, das Wesen, das besteht. Heute müsste man uns Christen zurufen: Christ werde wesentlich, besinne dich auf das Wesentliche. Das Christentum ist eine irdische Schale, die einen göttlichen Kern in sich verhüllt. In Christus hat Gott dem Menschen die Antwort nach dem gegeben, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und wir müssen heute dieses Innerste neu entdecken. Ich möchte mir hier erlauben, ganz persönlich meine Erfahrungen einzubringen, denn der liebe Gott hat es so gefügt, dass ich einiges schon erleben durfte, dass normale Leute und schon gar nicht normale Mönche in einem Kloster erleben dürfen. Es begann alles 2007 damit, dass mein Freund und Trainingspartner Florian Henkel von Donnersmarck, der Neffe unseres damaligen Abtes, mit seinem Film Das Leben der Anderen den Oscar gewann. Er hatte das Drehbuch zu diesem großartigen Film, der auch sehr wichtig ist für die Heilung der deutschen Seele nach 40 Jahren der Teilung Deutschlands. Er hatte das Drehbuch dazu bei uns im Kloster in Heiligenkreuz geschrieben. Wir erlebten mit seinem Oscar-Gewinn damals den ersten Medienansturm. Und dann kam im selben Jahr Papst Benedikt XVI. Zu uns nach Heiligenkreuz. Es war der 9. September und Sie werden verstehen, dass ich heute sentimental bin, den ganzen Tag schon daran denke, heute ist der 4. Jahrestag. Es war unvorstellbar. Der Papst kam auf eigenen Wunsch. Sein Besuch galt auch unserer Hochschule, die ich als Rektor nun schon seit 12 Jahren leiten darf und die wächst und wächst. Uns geht es in Heiligenkreuz seit 1802, wo die Hochschule gegründet wurde, um Priesterausbildung und um katholische Theologie. Uns geht es darum, in Ruhe, auch in dieser Abgelegenheit des Wienerwalds, aber auch in intellektueller Dichte eine neue Generation von Priestern zuzurüsten. Wenn ich mir hier das Programm anschaue, Werner Fimm, Patrick Lier, etliche meiner Studenten werden hier auch als Referenten auftreten. Unsere Hochschule wächst und wächst und das ist auch erfreulich. Als ich Dekan wurde, waren es 62, jetzt haben wir 200 Studenten. Die Tendenz steigt, die Leute sitzen bei den Vorlesungen schon auf dem Boden. Der Papst weiß übrigens davon, er weiß auch, dass wir ausbauen müssen, er weiß auch, dass wir kein Geld haben. Er tut alles, um das zu fördern. Ich bete schon die ganze Zeit um Wunder, aber die werden sicher auch geschehen. Der Papst hat am 30. Juni dieses Jahres unserem neuen Abt, Abt Maximilian Heim, zuvor Professor für Fundamentaltheologie, als erstem deutschsprachigen Theologen im Vatikan den Premio Josef Ratzinger verliehen. Bei der Ansprache des Papstes, ich durfte da dabei sein, 35 Kardinäle, 30 Bischöfe, es war zugleich das goldene Priesterjubiläum des Papstes, es war unvorstellbar, was ich da erleben durfte. Bei dieser Ansprache des Papstes stotterten mir als Rektor freilich die Knie, weil der Papst auch deutlich machte, welche große Erwartungen er in Heiligenkreuz setzt. Und er hat uns schon mal geholfen, denn die 50.000 Euro Preisgeld sind der Grundstück für die 2 Millionen, die wir brauchen, um die Hochschule auszubauen. Also ein bisschen was fehlt noch, ja. Deus providebit. Aber ich habe in den letzten Jahren schon so viele Wunder erlebt, glauben Sie mir, dass ich keine Zweifel habe, dass das alles gelingen wird. 2007 kam der Papst, fühlte sich in unserem jungen Konvent, wir haben ja mit 82 Mönchen den höchsten Stand seit dem 15. Jahrhundert, er fühlte sich ostentativ wohl, segnete uns und dann ging es so richtig los. Wenige Monate später wurden wir durch Umstände, die ich nur als Wunder bezeichnen kann, von der größten Musikfirma der Welt, Universal Music, entdeckt. Wir sind ja das einzige Zisterzienserkloster der Welt leider, wo das ganze Chorgebet in Latein gehalten wird. Und Latein ist unsere selbstverständliche Liturgiesprache. Bei uns wird der gregorianische Choral gepflegt. Auf der CD, die dann entstand, Chant Music for Paradise, war nichts anderes als die täglichen Gesänge, die Totenliturgie noch dazu. Und die CD schlug ein wie eine Bombe. Wir waren plötzlich nicht nur monatelang weltweit an erster Stelle der Klassikcharts von den USA bis nach Australien, sondern wir stürmten auch die Popcharts und waren berühmt. In österreichischen Medien werden wir heute noch die Popmönche genannt. Ich musste mich mit Persönlichkeiten wie Amy Winehouse beschäftigen. Die habe ich ausgegoogelt dann. Und wie ich ihre bemitleidenswerte Existenz mitbekommen habe, auch täglich für sie gebetet. Sie ist schon gestorben. Sie war Jüdin ohne Glaube. Ich bete weiter für sie. Weil wir haben nämlich weit mehr CDs verkauft als sie. Eine Riesensensation, die zu einem unvorstellbaren medialen Interesse führte. Da ich mit der Öffentlichkeitsarbeit beauftragt war, gab ich ein Interview nach dem anderen. Es waren Hunderte. Ich flog quer durch Europa, war in dutzenden Fernsehshows von Madrid bis Zürich, von Belgien bis Wetten, dass. Ich bin dabei bitte nicht veräußerlicht, sondern so fromm geworden wie noch nie in meinem Leben zuvor. Denn ich habe gesehen, wie sehr die Menschen sich nach Gott, nach dem Wesentlichen, nach dem Innersten, das eben die Welt zusammenhält, sehnen. Und welche Gnade, welche Gnade. Welche Gnade, jetzt kommt ein bisschen was Kritisches, welche Gnade, denn wir waren ja neben den kirchlichen Medien berühmt geworden. Ich wurde also zu 90% von Society-Medien interviewt. Die fragten mich in England, are you with the Dalai Lama? Habe ich gesagt, no, I'm with the Pope. Oh, that's the man from Poland. Habe ich gesagt, no, that's the man from Germany. Ja, also eine säkulare Welt, nicht? Also religiös völlig unbeleckt, nicht? Was für ein Unterschied zwischen kirchlichen Journalisten und weltlichen Journalisten war da doch. Während die kirchlichen Journalisten oft in den üblichen Klischees stecken blieben und Fragen stellten wie, warum beten sie noch Latein? Kommen deshalb so viele Menschen in ihr Kloster, weil sie konservativ sind? Was machen sie mit dem Geld? Hingegen fragten die weltlichen Journalisten, also die von Religion und Christentum keine Ahnung hatten, die eigentlichen Fragen, die die Menschen bewegen. Kann man wirklich mit Gott sprechen? Glauben Sie wirklich, dass Gott Sie hört? Hört er auch mich, wenn ich bete? Wie viele persönliche Gespräche hatte ich mit Journalisten? Was fühlen Sie, wenn Sie täglich 3 Stunden beten? Hilft Ihnen Gott, wenn Sie beten? Ich habe das auch als große Gnade und als Fügung Gottes verstanden, dass wir mit dem Thema gregorianischer Choral und damit eben Gebet, christliche Spiritualität in der Öffentlichkeit waren. Mir tun unsere Bischöfe herzlich leid, dass sie immer nur über Strukturthemen gefragt werden. Die Journalisten und leider auch die Innerkirchlichen betreiben hier eine Themenverengung, die wir unbedingt überwinden müssen. Sie machen aus der Kirche, deren Hauptinhalt ewiges Heil ist, Verbindung mit Gott, Freude im Glauben. Sie machen daraus einen Verein, in dem es scheinbar nur mehr um Zweit-, Dritt-, Viert- und meist sogar Letztrangiges geht. Niemand wird etwa den Zölibat, der ja von Jesus mit unter das Wort gestellt wurde, wer es fassen kann, der fasse es. Niemand wird das verstehen, der nicht an die Wirklichkeit des Einbrechens und Berufens Gottes glaubt. Er rief, die er wollte, hieß es im Markus-Evangelium. Hätte man mit 17 Jahren mit mir über den Zölibat gesprochen, ich hätte ihn für den größten Unsinn gehalten. Mit 18 bekam ich meine Berufung, Es ist eine großartige, wunderbare, freimachende und schöne Lebensform, die freilich nur dann funktioniert, wenn sie durch euer Gebet getragen wird. Man kann doch einen sinnvollen Dialog, über etwas nur dann führen, wenn es eine gemeinsame Sprach- und Verstehensbasis, eine gemeinsame Glaubensbasis gibt. Und diese Basics des Glaubens sind es, die uns heute fehlen. Manfred Lütz hat in seinem immer noch lesenswerten Buch Der blockierte Riese leider recht. Wir liegen wie Gulliver da nieder und lassen uns von den unfruchtbaren Themen und Inhalten fesseln wie von hässlichen Zwergen. Wir brauchen einen thematischen Aufbruch und einen Ausbruch aus dieser Fesselung. Wir müssen wieder über Gott und die Liebe Gottes reden. Ich möchte noch ein Beispiel dafür erzählen, wie sehr uns äußere Themen, die neben dem Wesentlichen liegen, binden und blockieren. Entschuldigen Sie, wenn das so persönlich wird, aber es ist eben, glaube ich, wirklich wichtig, hier auch Zeugnis zu geben. Und ich bin wirklich von Herzen dankbar, dass ich nicht nur Theologe bin, sondern auch Jugendseelsorger. Vor wenigen Jahren betreute ich eine Firmengruppe aus einem Wiener Elite-Gymnasium, 8 aufgeweckte Burschen mit vielen Fragen und echtem Interesse. In dieser Zeit starb nach langer Krebskrankheit die Großmutter eines dieser 14-Jährigen. Das führte dazu, dass es lange Gespräche gab und er mir viele Fragen stellte. Wir redeten darüber, warum Gott es zulässt, dass jemand leiden muss, warum es den Tod gibt, was das Kreuz Christi bedeutet, warum sein Gebet um die Gesundung seiner Großmutter nichts genützt hat, was nach dem Tod geschieht, wo seine Oma jetzt ist und so weiter. Das waren substanzielle religiöse Themen, die diesen Burschen wirklich bewegten. Unmittelbar vor der Firmung lud der damalige Abt Gregor dann die jungen Leute zu einem Gespräch ein. Er bat sie, Fragen zu stellen, die er dann bei der Predigt zur Firmmesse beantworten wolle. Also offiziell, stellt mir Fragen. Und nun geschah das so Erschütternde für mich. Anstatt dass der Junge diese Fragen gestellt hätte, die ihn im Innersten wirklich bewegten, fragte derselbe junge Mann den Abt die Frage, warum dürfen Priester nicht heiraten? Die Antwort von Abt Gregor war immer gleich, willst du Priester werden? Ja, also war immer dann die Gegenfrage. Also ich meine, dass die Medien oder auch wir selbst einen pseudo-offiziellen Themenkatalog geschaffen haben, den man in der Öffentlichkeit mit Kirche zu assoziieren hat. Ein amtlich verordnetes, schmales Themenspektrum wie Zölibat, Kondome, Geschiedene wiederverheiratet, Frauenpriestertum, Punkt, aus, Pasta. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir brauchen also einen thematischen Befreiungsschlag. Wir Christen sind die Religion, die vor über 2000 Jahren mit dem Engelsruf über Bethlehem in diese Welt eingetreten ist, der lautet, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine große Freude. Der Engel verkündete die Freude angesichts des größten theologischen Mysteriums, das es schlechthin gibt, nämlich der Menschwerdung Gottes. Heute ist euch der Retter geboren. Unsere Freude ist also im Wesentlichen begründet. Und von diesem Wesentlichen her gewinnen erst all die anderen Themen, die heute so frustrationsgeladen diskutiert werden, ihren inneren Sinn. Wenn wir nicht von diesem Wesentlichen her leben und glauben, und dann auch mit allen medialen Mitteln versuchen, diese Themen rauszubringen, dann gnade uns Gott. An dieser Stelle noch etwas ganz Persönliches. Natürlich müssen wir uns auch der innerkirchlichen Situation widmen. Und hier meine ich, ist heute mehr als je in der Kirchengeschichte zuvor die Stunde der Laien. Ich bitte Sie als Priester, vor allem auch als Theologieprofessor, als Mönch und Verantwortlicher, für Priester einer unaufgeregten Priesterausbildung, dass Sie sich als gläubige Laien in dieser schwierigen kirchlichen Situation wirklich engagieren. Wir können leider gerade oft aufgrund unserer Position nicht immer so, wie wir wollten. Auch zum Schutz für unsere Aufgaben und Institutionen, die wir vertreten. Das ist bei kirchlichen Amtsträgern oft keine Feigheit, sondern die notwendige Zurückhaltung, die das Amt mit sich bringt. Umso mehr meine ich aber, dass wir heute überzeugte Gläubige, Laien, also getaufte und gefirmte Glieder des heiligen Laos du Theou. Laien sind ja nicht die, die nichts können oder nichts dürfen, sondern die sind Mitglieder des Laos, des heiligen Volkes Gottes, des Gottesvolkes, dass sie durch ihre Stimme und ihr Engagement auf kluge Weise ein Gegengewicht schaffen zum lauten Gebell, mit dem man säkularistische Ansichten vorbringt und Dissens in die Kirche hineinträgt. Als Priester und Zisterziensermönch, der täglich die Messe feiert, täglich 3 Stunden beim Chorgebet steht, täglich den Rosenkranz betet, bitte ich Sie aber auch um den Einsatz der übernatürlichen Waffen. Das ist Gebet und Opfer. Der Epheserbrief, von dem wir heute schon das Zitat mit der Waffenrüstung gehört haben, der Epheserbrief formuliert ja durchaus realistisch, dass wir nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereiches. In Heiligenkreuz versuchen wir beides. Durch die Hochschule eine gute Theologie zu machen, die lehramtlich treu ist. Auf der anderen Seite bin ich eben auch Jugendseelsorger. Ich erlebe eine Jugend, die orientierungs- und ziellos ist. Ein bisschen Schulerfolg, ein bisschen Liebelei, ein bisschen Wochenendspaß, das macht doch niemand glücklich. Die jungen Menschen sind auf der Suche und gewinnen können wir sie nur mit übernatürlichen Mitteln. Zu unserer monatlichen Jugendvigil strömen jeden Herz-Jesu-Freitag an die 300 junge Leute, um intensiv zu beten. Es ist bewusst keine heilige Messe, weil viele der Jugendlichen noch nicht liturgiefähig sind. Es ist eine Schule, sich von Gott berühren zu lassen. Wir haben dazu alles, was katholische Spiritualität an bewährten Gebetsformen zu bieten hat, zusammengemischt. Gregorianischer Choral, schwungvoller Lobpreis, eucharistische Anbetung, marianische Lichterprozession, heiliges Schweigen, ein Stück Rosenkranz, eine kurze Katechese, Verehrung der Kreuzreliquie, freie Fürbitten, wenn möglich ein Primitsegen. Es dürfen nur schon Gefirmte kommen. Wir haben Türsteher dafür, das Alter ist also 14 aufwärts. Zugleich sind Erwachsene nicht zugelassen. 35 Jahre ist das Einlasslimit. Außer wenn man Priester oder Ordensfrau ist, denn wir sind ja zeitlos, nicht? Das hat einen rein psychologischen Grund, denn die Jugendlichen wollen unter sich sein. So macht man das auch bei denen bei Partys und Clubbings. Anfangs waren wir die Erwachsenen durchaus böse. Mittlerweile haben sie verstanden. Wenn die Jugendvigil dann um 22 Uhr aus ist, gibt es bis 7 Uhr früh eucharistische Nachtanbetung vom Herz-Jesu-Freitag auf den Herz-Maria-Samstag hinüber. Für viele ist das ein Opfer. Viele kommen extra aus Wien, um in der Nacht dann für die Jugendlichen zu beten. Aber nur dieses opfervolle Gebet der Älteren, also die schon beten können, die noch beten können, nur die führt dazu, dass bei der Jugendvigil so viele sich bekehren, dass wir jedes Jahr ein paar junge Leute taufen dürfen, dass viele geistliche Berufungen daraus hervorgegangen sind und viele Ehepaare. Ich denke zum Beispiel an einen Mitbruder, der noch Protestant war, also zum ersten Mal an der Jugendvigil teilgenommen hat. Was ich sagen möchte, wir haben gegenüber den Liberalen einen mächtigen Vorteil. Diese kennen die Macht der Gnade, die Kraft des Übernatürlichen, der Sieg, der dem Gebet und dem Opfer verheißen ist, nicht. Im Taktieren und im medialen Agitieren mögen sie den Kirchengläubigen derzeit überlegen sein. Trotzdem haben sie im Letzten keine Chance. Sie sind getäuschte Täuscher, weil sie zwar alles berechnen, aber mit einem nicht rechnen. Mit der Macht der Gnade Gottes. Doch zurück zu meinem Thema, zur Liebe Gottes, die das Innerste der Welt zusammenhält. Was ist denn das Wesentliche des christlichen Glaubens anderes als Gott selbst, der sich in seiner Liebe geoffenbart hat? Wenn wir das dreifach gegliederte trinitarische Glaubensbekenntnis sprechen, dann bekennen wir erstens einen Gott, der die Welt aus Liebe geschaffen hat. Gott den Vater. Wir bekennen zweitens, dass derselbe Gott uns aus Liebe am Kreuz erlöst hat, Gott der Sohn. Und drittens, dass derselbe Gott in dieser Welt bereits uns in Liebe zusammenfügt, in der heiligen katholischen Kirche, uns aus Liebe die Sünden vergibt und uns das ewige Leben bereitet, Gott der Heilige Geist. Der unergründlich letzte Sinn des Seins hat sich uns als Liebe geoffenbart. Das ist das Wesen des Christentums, das wir wiederentdecken und lauter nach außen verkünden müssen. In diesen ganzen Turbulenzen mit dem Theologenmemorandum war ich mit der Publikation eines Buches beschäftigt, das den Titel trägt, Wie ist Gott? Wie ist Gott? Wie ist Gott? Und mit dem Untertitel, Die Antwort des christlichen Glaubens. Das ist ganz erstaunlich, wie viele Menschen wir darauf geschrieben haben. Es ist ein lesbares Buch, aber doch theologisch verantwortet. Wie viele Menschen wir geschrieben haben, ihnen sind endlich die Augen aufgegangen, was wir eigentlich glauben, was der dreifaltige Gott ist. Und es war auch ein Symptom, voriges Jahr auf der Buchmesse in Frankfurt durfte ich das vorstellen, im Oktober, dieses Buch, Wie ist Gott? Und das war groß in einer Auslage. Wissen Sie, wer stehen geblieben ist und dieses Buch angeschaut haben, mit dem wir dann auch diskutiert haben? Muslimische Imame mit langem Bart, das hat sie interessiert. Wie ist der Gott der Christen? An dieser Stelle muss ich nochmals zurück zu Goethe und seinem Dr. Faustus. Also diesen Philosophen und Bildungsstreber, diesen frustrierten Alleswisser, der zwar vieles weiß, aber nicht das Letzte, der zwar finden will, aber doch nicht annehmen will, dass er schon gefunden wurde und deshalb ein ewig Suchender bleibt. In seiner Verzweiflung lässt Goethe den Dr. Faustus ausrufen, es möcht kein Hund so länger leben, drum habe ich mich der Magie ergeben. Nach meiner Erfahrung und alledem, was man bei Zeitgeistanalytikern und Soziologen derzeit nachlesen kann, leben wir in einer Zeit, wo die Religiosität an sich in ist. Wir sind postmodern, postsäkular, um nochmals Jürgen Habermas zu zitieren, geworden. Immer mehr Menschen bezeichnen sich auch als religiös. Freilich mit einer Mentalität, die man charakterisieren muss mit Religiosität ja, aber Kirche nein. Oder noch pointierter, Religiosität ja, aber Gott nein. Denn die religiösen Vorstellungen, die sich viele Menschen hier zusammenfantasieren, sind abenteuerlich. Ein Mix aus Versatzstücken verschiedenster Provenienz. Ein bisschen Christentum noch. Ein bisschen Geisterglaube, ein bisschen Meditation zur Selbstberuhigung, ein bisschen Totenkult, ein bisschen Spiritismus, ein bisschen Kabbalah, ein bisschen Hexenglauben, ein bisschen Naturvergötzung. In dieser postmodernen Religiosität geht es oft nur um ein Feel-Well. Religion als seelische Wellness. Religion als angenehmes Gefühl zum wohligen Nervenkribbeln. Vor allem atmet diese neue Religiosität eine Grundeigenschaft des postmodernen Denkens. Man ist skeptisch gegenüber allem Ideologischen, gegenüber allem Grundsätzlichen und Prinzipiellen. Was dann eben bleibt, ist reiner Hedonismus. Es ist die Mentalität des Gut ist, was mir Spaß macht, die von Denkern wie Jürgen Habermas als Defizit, ja als Gefahr kritisiert werden. Und das mit Recht, denn eine Genuss- und Spaßgesellschaft führt nicht nur zur Entsolidarisierung, Stichwort Geiz ist geil, Geiz ist nicht geil, Geiz lässt Menschen sterben und verhungern, Geiz ist überhaupt nicht geil, sondern wir sind heute bereits so weit, dass man den Hedonismus ideologisiert und dogmatisiert. Man sieht das etwa an dem unfreundlichen und nicht selten schon hasserfüllten Ton, mit dem die Kirche angegriffen und christliche Grundwerte bekämpft und lächerlich gemacht werden. Papst Benedikt XVI. Hat mit Recht vor einer Diktatur der Beliebigkeit und des Relativismus gewarnt. Vor allem ist mittlerweile die Esoterik auch tief ins kirchliche Milieu eingedrungen. Verschiedenste Berichte aus dem Religionsunterricht bedrücken mich. Wenn ich höre, dass man mit den Kindern statt zu beten Zen meditiert oder Mandalas zeichnet, so bestätigt das nur, dass es auch für den innerkirchlichen Bereich gilt, wo der Glaube bei der Tür hinausgeworfen wird, da springt der Aberglaube durchs Fenster zurück. Während die Theologen der 1968er Generation regelrechte Pogrome gegen die heiligsten Dogmen und Glaubensvorstellungen veranstaltet haben, während man damals entmystifizieren und entspiritualisieren wollte, so ist keineswegs eine Rationalisierung des Glaubens eingetreten. Im Gegenteil. Die Welt ist ja gar nicht rational geworden, sondern irrational. Auf die Moderne folgte die Postmoderne mit ihrem Glauben an Elfen, Gnome, Lebensengel, an die Kraft der Bäume, die Macht der Yogis und alles Mögliche und Unmögliche Irrationale. Während wir Christen uns unseres Glaubens zusehends schämen, merke ich eine veritable Unverschämtheit, mit der man sich als Anhänger esoterischer oder östlicher Religiosität Vorstellungen präsentiert. Symptomatisch ist für mich der Film Avatar. Ich sage meinen Studenten immer, geht's doch auch ins Kino und schaut euch solche Sachen an. Denn nichts wird zum Mega-Erfolg, wenn es nicht Zeitgeist atmet und verstärkt. Und dieser Film Avatar des Regisseurs James Cameron, der war genauso eine Inhalation und Verstärkung des Zeitgeistes. Dort wird auf bombastische und filmisch durchaus bezaubernde Weise esoterische Naturreligiosität verfilmt. Es geht dort um die Ausbeutung eines fremden Planeten durch den bösen Menschen, eines Planeten, wo die dortigen menschenähnlichen Wesen in solcher Verbundenheit mit der Natur und dem Ganzen leben, dass sie sich sogar durch Synapsen gegenseitig mit Tieren und mit Pflanzen zusammenschließen können. Die Gottheit dieser Wesen ist die Natur, die bezeichnenderweise den weiblich-mütterlichen Namen Eywa trägt. Eywa. Klingt schon so germanisch, heidnisch, mütterlich, muttergottheitlich. Camerons Avatar bringt einige eindrucksvolle Szenen, wo die Menschen um einen Urbaum herumknien und dort Ritualien vollziehen, um sich mit dieser Muttergöttin Natur Eywa zu verbinden. Man möchte darüber staunen, wenn man das nicht bei unserem Kloster, wo im inneren Stiftshof 5 alte Platanen mit riesigen Baumstämmen, sie sind zwar erst in der Pubertät, 180 Jahre alt, werden 700 Jahre alt, aber trotzdem schon riesige Bäume. Und da finden wir oft Leute dann eben, die dort umklammert eben jetzt an diesen Bäumen stundenlang stehen, um eben auch diese Kraft der Mutter Natur zu atmen. Ich erzähle das deshalb, um Ihnen klarzumachen, dass wir eine neue Verkündigung des Wesentlichen, des Christentums brauchen. Christ werde wesentlich. Nochmals möchte ich aus persönlicher Erfahrung auf dieses Wesentlichwerden des Christentums eingehen. Ich habe nämlich mittlerweile auch mehrere Freunde, die Moslems sind oder waren. Einige wurden bereits getauft. Ich merke hier noch an, dass es bedrückend ist, dass wir dieses Potenzial in der Kirche nicht wirklich erkannt haben. Denn viele der muslimischen Migranten sind genauso auf der Suche wie unsere postmodernen europäischen Esoteriker. Hier fehlt das Apostolat der Laien an allen Ecken und Enden. Oft auch deshalb, weil wir uns durch innerkirchliche Konflikte binden lassen und zu wenig Ressourcen haben, um jene zu Christus zu führen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Jedenfalls sind meine muslimischen Freunde und Sucher von innerkirchlichen Themen wie Frauenpriestertum, geschiedene Wiederverheiratete, Zölibat und so weiter unbeleckt. Es interessiert sie einfach nicht, weil sie die viel größere Frage haben: Wie ist euer Gott? Wie ist dieser Gott, den ihr unter dem Zeichen des Kreuzes verehrt? Eine meiner Studentinnen an der Hochschule, eine getaufte Iranerin, hat mich bei der Prüfung über den Dogmatiktraktat De Deo Trino, also über den dreifaltigen Gott, zutiefst beeindruckt. Sprachlich und verstehensmäßig tut sich diese junge Frau durchaus schwer. Aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der so tief darüber nachgedacht hat und innerlich so damit gerungen hat, was es bedeutet, dass Gott dreifaltig ist. Warum die Dreifaltigkeit der Grund dafür ist, dass Gott die Liebe ist. Und alle meine getauften, einst muslimischen Freunde geben als Grund dafür an, warum sie Christen geworden sind, dass sie in der Kirche einen Gott gefunden haben, der die Liebe ist. Wie sehr der Islam auch quantitativ eine Herausforderung ist, ist mir im August, diesen August, nach der Jugendvigil schmerzlich bewusst geworden. Zum ersten Mal war bei dieser Jugendvigil Mesut, ein türkischer Freund und suchender Moslem, dabei. Unsere Kirche war brechend voll. Kardinal Schönborn, der gerade uns im Kloster die Exerzitien hielt, schaute überraschend vorbei, sprach unter tosendem Applaus eine Ermutigung und gab den Segen. Meine jungen Mitbrüder und ich waren überrascht, dass mitten im Sommer so viele gekommen waren. Es war heißer August, mitten in den Ferien, unmittelbar vor dem Aufbruch vieler zum Weltjugendtreffen nach Madrid. Mesut war nachher auch begeistert. Wie hat es dir gefallen, fragte ich ihn. Es war sehr schön. Aber, was aber? Aber, warum sind so wenige gekommen? Da wurde mir bewusst, dass er als junger Moslem ja nur überfüllte Moscheen und Gebetshäuser kennt. Und wenn es für uns Christen schon eine Sensation ist, dass 300 junge Leute sich zum Gebet versammeln, dann ist das für einen Moslem einfach nur wenige. Das war für mich ein Wermutstropfen, aber auch eine Ermutigung. Wir müssen noch mehr tun, um mehr junge Menschen für Christus zu gewinnen. Und ich hoffe, dass vielleicht auch Mesut einmal dazugehört. Papst Benedikt XVI. Ist der Kirche geschenkt worden, damit er sie an das Wesentliche erinnert, in das Wesentliche führt. Viele von ihnen freuen sich über den Besuch des Heiligen Vaters in Deutschland. Viele von ihnen sind wohl auch engagiert, vielleicht auch um giftige Polemik abzuwehren, die im Vorfeld solcher Papstbesuche immer von einer säkularen Affentänzertruppe verbreitet wird. Viele leiden unter innerkirchlicher Miesmacherei. Ich habe dieses scharfe Wort deshalb verwendet, weil ich gestern beim Herfahren in einer deutschen Sendung also einen derartigen niederträchtigen Beitrag über den Papst und die Kondome in Afrika gehört habe, dass es mir den Magen umgedreht hat. Viele leiden unter innerkirchlicher Miesmacherei und bemühen sich durch Gebet und Opfer die übernatürliche Grundlage für einen erfolgreichen Besuch des Stellvertreters Christi in Deutschland, also in seinem Heimatland, vorzubereiten. Gut so. Vielleicht darf ich Ihnen zum Schluss noch einen Tipp geben. Vielleicht einen Tipp, der Sie in die richtige innere Disposition bringen könnte. Lesen Sie doch nochmals, Sie haben sicher schon gelesen, die erste Enzyklika vom 25. Jänner 2006, die der deutsche Theologenpapst mit der Einstein-Frisur der Welt geschenkt hat. Sie beginnt mit dem berühmten Zitat aus dem ersten Johannesbrief, Deus Caritas est. Gott ist die Liebe. Das ist das Wesen Gottes. Das ist der Grundinhalt des Glaubens. Das ist der glühende Kern der christlichen Religion. Das ist ihr innerstes Wesen. Und diesen Kern, bitte, kann uns niemand nehmen. Und darum dürfen wir uns bei so manchen Polemiken, Zynismen und Intrigen ruhig mit dem Sprichwort trösten, was juckt es die Eiche, wenn die Sau sich an ihr reibt. Ich muss dazu noch ein Geständnis machen. Professor Gindert habe ich gefragt, soll ich einen theologischen Vortrag halten? Hat er gesagt, Pater Karl, kommen Sie und machen Sie uns mit ein bisschen Freude Mut für die Zukunft. Also deshalb, ja, diese Bonmots. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was ohne Wesen ist, das wird verwesen. Wo die Kirche aber die Substanz des Glaubens wieder erfasst, da wird sie wieder den Glanz des Lumen Gentium, des Lichtes aller Völker, welcher Christus selbst ist, auf ihrem Antlitz abspiegeln. Die Antwort auf die Frage des Dr. Faustus, dieses postsäkularen und postmodernen Sinn- und Religionssuchers, ja die Antwort auf die Frage der Suchenden aller Zeiten nach dem, was die Welt im Innersten zusammenhält, lautet: Es ist die Liebe. Die Liebe, die das Wesen Gottes ist, der sich uns in Jesus Christus geoffenbart hat und den die katholische Kirche treu und unbeirrbar, ob gelegen oder ungelegen, durch die Jahrhunderte in die Geschichte dieser Welt hineinträgt. Arbeiten wir also unbeirrt für eine Kirche, die wesentlich ist. Beten wir treu, dass sie mutig und unverkürzt die Fülle des Glaubens hinausträgt in diese sehnsuchtsvolle Welt. Und vor allem freuen wir uns, dass wir katholisch sind, denn die Freude ist immer ein Zeichen für die Anwesenheit der Wahrheit. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.